Den heutigen Predigttext finden wir in dem Propheten Jesaja. Prophet Jesaja. Und zwar ab Kapitel 8, Vers 23. Jesaja, Kapitel 8, Vers 23. Und ich lese bis Kapitel 9, Vers 6. Jesaja 8, Vers 23. Und hier lesen wir in Gottes Wort. Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Wie die frühere Zeit dem Land Sebulon und dem Land Naphtali Schmach gebracht hat, so bringt die spätere den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan und den Kreis der Nationen zu Ehren. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du, wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft, und jeder Mantel in Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Amen. Lasst uns beten. Herr, welch wundervolle Worte. Wir bitten dich, dass du uns Gnade schenkst, wenn wir deine Worte nun bedenken, dass du uns deinen Geist schenkst, damit wir recht verstehen, was hier geredet ist zu uns. Und dass wir nicht nur verstehen, was du sagst, sondern dass dein Wort uns ins Herze trifft, dass es uns durchs Herz geht und wir alle fragen, was sollen wir tun? Und wir alle erfüllt werden mit Jubelfreude über das Kind, das uns geboren ist, und den Sohn, der uns gegeben ist. Amen. Amen. Nimm gerne Platz. Der Text, den wir gerade gelesen haben, ist einer der ältesten Weihnachtstexte überhaupt. Er erzählt von dem Wunder von Weihnachten. Er erzählt von der wahren Bedeutung von Weihnachten. Und das lange bevor das erste Weihnachtsfest gefeiert wurde. Vor fast 3000 Jahren, im 8. Jahrhundert vor Christus, hat der Prophet Jesaja diese Worte aufgeschrieben. Und er malt ein düsteres Bild. Das ist die Rede von einem Volk, das im Dunkel lebt, von Menschen, die im Land der Finsternis wohnen, die bedrängt werden von der Finsternis. Das ist eine furchtbare Vorstellung, ein furchtbares Bild. Wie soll man denn leben im Dunkel? Wie soll man denn wohnen in der Finsternis? Wir Menschen können nicht leben in Dunkel und Finsternis. Nichts wächst im Dunkel, nichts gedeiht in der Finsternis. Alles muss eingehen, nicht nur die Pflanzen, auch die Tiere, auch die Menschen. In der Finsternis können wir nicht sehen. Wir können nicht sehen, wohin wir gehen. Wir können nicht sehen, was auf uns zukommt. Wir können keine Gefahren erkennen. Deswegen haben wir Angst in der Dunkelheit. Wenn wir in Dunkelheit und Finsternis leben müssten, wenn wir darin wohnen müssten, das wäre furchtbar. Es wäre trostlos, freudlos. Es wäre ein unerträglicher Zustand. Das Bild, das hier gemalt wird, ist ein schreckliches Bild größter Trostlosigkeit und Hoffnungslosigkeit und Angst und Verzweiflung. Denn kein Mensch kann doch wirklich leben und wohnen in Dunkeln und Finsternis. Was ist denn diese Finsternis, von der wir hier lesen? Was ist diese Finsternis, die dieses Volk so bedrängt? Was ist es, das dieses Land zu einem Land der Trostlosigkeit und Verzweiflung macht? Es geht ja nämlich nicht um eine natürliche Finsternis. Es ist ein Bild für eine geistliche Finsternis. In Vers 3 lesen wir von dem Joch ihrer Last, dem Stab auf ihrer Schulter. Auf den Schultern dieser Menschen ist ein Stab, ein Joch, ein schwerer, hölzerner Balken, der eigentlich auf die Schultern von starken Ochsen gelegt wird, damit sie damit schwere Lasten ziehen. Diese Menschen tragen ein schweres Joch, eine schwere Last auf ihren Schultern. Und sie haben keine Möglichkeit, das mal abzulegen und mal für einen Moment auszuruhen, denn wir lesen weiter vom Stock ihres Treibers. Wie bei den Ochsen ist da ein Treiber, der diese Menschen antreibt, der sie schlägt mit einem Stock, damit sie nicht ausruhen und keine Pause machen, sondern weitergehen und ihre Lasten weiter schleppen. Sie finden keine Ruhe, keine Erholung von ihrer Pein. Sie müssen immer weiter diese Lasten tragen. Diese Menschen sind geknechtet, sie sind versklavt, sie werden behandelt wie Vieh. Aber das ist noch nicht alles. Wenn wir weiterschauen in Vers 4, dort lesen wir von Stiefeln, die dröhnend einherstampfen und von Mänteln in Blut gewälzt. Das Bild ist das Bild von Soldaten, die dieses Land der Finsternis durchziehen. Es sind mordende Soldaten. Ihre Stiefel dröhnen auf den Straßen und verbreiten Angst und Schrecken. Und sie töten diese elenden, geknechteten Menschen. Sie töten so viele von ihnen, dass ihre Mäntel gewälzt sind in ihrem Blut. Wir lesen hier von einer Schreckensherrschaft, von Terror. Diese Menschen werden versklavt, gepeinigt, geängstigt und gemordet. Diese Menschen leben wahrlich im tiefen Dunkel, in völliger Finsternis, umgeben von Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, von Schrecken und Tod. Und es gibt scheinbar keinen Ausweg für sie. Und vielleicht fragst du, was ist das für ein furchtbares Land? Was sind das für elende Menschen? Wer tut ihnen sowas an? Nun, du musst verstehen, dieser Text, er handelt von dir. Das Volk, um das es hier geht, es sind alle Menschen. Das Land der Finsternis, um das es hier geht, es ist die ganze Welt. Wie es heißt, etwas später in Jesaja 60, Vers 2, denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften. Die ganze Erde, alle Völkerschaften, alle Menschen, auch du, leben im Dunkel und in der Finsternis. Sie sind versklavt und tragen schwere Lasten und sind dem Schrecken und dem Tod geweiht. Aber jetzt sagst du vielleicht, Moment mal, ich bin doch kein Sklave und Ich trage doch keine schweren Lasten, ich bin doch frei, wovon redest du? Nun, die Bibel lehrt, dass du nicht frei bist. Die Bibel lehrt, dass jeder Mensch ein Sklave ist, und zwar ein Sklave der Sünde. Jesus spricht in Johannes 8, Vers 34, wahrlich, wahrlich, seht ihr, Jesus weiß, dass die Menschen das nicht glauben wollen, was er ihnen jetzt sagt. Deswegen beginnt er mit wahrlich, wahrlich, was ich euch jetzt sage, ist wirklich wahr. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Wie ist das mit dir? Tust du die Sünde? Hast du schon einmal gelogen? Hast du schon einmal deinen Vater oder deine Mutter schlecht behandelt? Hast du schon einmal etwas haben wollen, was einem anderen gehört? Hast du schon einmal jemanden begehrlich angesehen? Hast du schon einmal schlecht geredet über jemanden? Hast du schon einmal Hass gegen jemanden gehabt in deinem Herzen? hast du auch nur ein einziges dieser Dinge getan, dann hast du Sünde getan. Dann bist du ein Sklave der Sünde, denn jeder, der die Sünde tut, ist der Sündesklave. Und wenn du sagst, du hättest keine Sünde, dann bist du ein Lügner. Denn die Schrift sagt in 1. Johannes 1, Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Jeder Mensch ist ein Sünder. Jeder Mensch ist versklavt, ein Sklave der Sünde. Und wenn du überlegst, wie viele Sünden du in deinem Leben schon begangen hast, über die Jahre und Jahrzehnte hinweg, spürst du dann, dass deine angehäuften Sünden lasten auf dir? Spürst du dieses Joch deiner Sündenlast? Wie der König David sagt, in Psalm 38, Vers 5, denn meine Sünden wachsen mir über den Kopf, wie eine schwere Last sind sie zu schwer für mich. Alle Menschen, auch du, sind von Natur aus Sklaven der Sünde. Und ihre Sünden lasten schwer auf ihnen. Und wenn du nicht spürst, wie schwer deine Sünden auf dir lasten, dann liegt das nicht daran, dass deine Sündenlast nicht so schwer wäre. Es liegt daran, dass du dich so sehr daran gewöhnt hast, diese Last zu tragen, dass du es schon für normal hältst. Wir alle sind Sklaven der Sünde und tragen unsere Sündenlast. Wozu führen deine Sünden letztendlich? Der Apostel Paulus schreibt in Römer 6, das Ende der Sünde ist der Tod, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Deine Sünde führt am Ende unweigerlich in den Tod. Hier geht es nicht so sehr um den natürlichen Tod, sondern um den zweiten Tod, um den geistigen, den ewigen Tod. Den Tod in der Hölle, in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, von dem es heißt in Offenbarung 20, Vers 4, dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Oder wie Jesus sagt, dass man hinausgeworfen wird in die äußere Finsternis. Du meinst, wir sind jetzt schon in Finsternis, es gibt noch eine äußere Finsternis, in die man geworfen wird. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Ewig Tod, ewig Schrecken, ewig Zorn, ewig Trauer, ohne Hoffnung auf Linderung. Wenn wir hier solche Dinge erleben, wir meinen vielleicht, wir haben noch eine Hoffnung, denn irgendwann wird es vorbei sein. Aber dieser Tod, diese Schrecken, diese Qualen werden niemals enden. Wieso? Wieso ist der Lohn, ist das Ende der Sünde der Tod? Weil Gott, von dem wir gelesen haben, dass er alle Menschenkinder sieht, dass er um jedes Herz weiß, dass er um jedes Werk weiß, weil dieser Gott einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit. Gott ist ein gerechter Richter und er straft die Sünde. Es heißt von ihm, keinesfalls lässt der Herr ungestraft. Wir sind alle Sünder. Und weil der Herr keinesfalls die Sünde ungestraft lässt, erwartet uns alle die Strafe. Der Apostel Paulus schreibt über dieses kommende Gericht in Römer 1, Vers 18, denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und jetzt wissen wir auch, wer es ist, der diesen elenden Menschen, von dem wir gelesen haben, wer es ist, der diesen Menschen solches Leid zufügt. Wir sind es selbst. Wir selbst machen uns zu Sklaven der Sünde, denn wir tun sie. Wir selbst häufen uns unsere Sündenlast auf. Wir selbst bereiten uns den Schrecken und den Tod in der Hölle als Ende, als Lohn unserer Sünden. In Römer 2, Vers 5 schreibt Paulus, nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Wir alle sind nicht nur die Opfer, wir sind die Täter. Wir selbst sind es, die unsere eigene Qual, unseren eigenen Tod verursachen. Wir selbst häufen uns durch unsere Sünden Zorn auf. Warum tun wir das denn? Weil wir nicht hören auf Gottes Wort, weil wir nicht tun, was Gott sagt. Im Psalm 107 lesen wir: Die Bewohner des Dunkels und der Finsternis lagen gefesselt in Elend und Eisen. Denn sie waren widerspenstig gewesen gegen die Worte Gottes und hatten verachtet den Rat des Höchsten. Die Toren litten wegen ihres gottlosen Weges und wegen ihrer Sünden. Wir meinen, wir wären selbst klug und müssten nicht hören auf Gott und müssten nicht tun, was er sagt, sondern könnten tun, was wir wollen, was uns gefällt, was unseren Begierden entspricht. Und so sündigen wir. Und deswegen leben wir in dem Elend und der Sklaverei der Sünde. Deswegen sind wir unter der Macht des Satans. Wir alle sind das Volk, das im Dunkel lebt. Wir alle sind die, die in der Finsternis wohnen. Ich frage dich, erkennst du das? Wenn du das jetzt hörst, erkennst du, dass diese Worte wahr sind. Öffnet Gottes Wort dir die Augen für diese Wahrheit. Erkennst du die Finsternis, in der wir alle leben? Oder willst du das nicht glauben? Verhärtest du dein Herz und lehnst das ab? Verleugnest du, was du hier hörst? Dann machst du Gott selbst zum Lügner. Ist das Dunkel so groß in dir, dass du die Wahrheit nicht mehr erkennen kannst? Ist deine Selbstgerechtigkeit so groß, dass du dir nicht sagen lassen willst, dass du ein Sünder bist, der in Dunkelheit und Finsternis lebt und in den Tod geht? Hast du dich so sehr gewöhnt an deine Sünden? Sind sie dir so lieb geworden, dass du sie für normal hältst und dich wohlfühlst darin und gar nicht raus willst aus der Finsternis und der Sklaverei? Seht ihr, als die Sklaverei in den USA endete, da gab es viele Sklaven, die nicht wussten, was sie jetzt tun sollten mit der Freiheit. Und die blieben bei ihren alten Sklaventreibern. Bist du so einer, der freiwillig bleibt in der Sklaverei? Gottes Wort ist Wahrheit, sagt Jesus. Aber wenn das, was wir jetzt gehört haben, die Wahrheit ist, wenn das wirklich der Zustand der Menschen ist, was sollen wir dann tun? Gibt es denn überhaupt keinen Hoffnungsschimmer in dieser Dunkelheit? Doch, den gibt es. Es gibt einen Hoffnungsschimmer. Nein, noch viel mehr als das. Es ist viel mehr als nur ein Schimmer. Jesaja schreibt in Vers 1, dass das Volk, das im Dunkel lebt, ein großes Licht sieht. Nicht nur ein Schimmer, ein großes Licht leuchtet in dieser Dunkelheit. Dieses Licht leuchtet über denen, die im Land der Finsternis wohnen. Die Finsternis ist nicht mehr nur Finsternis, jetzt ist da auch Licht, ein großes Licht. Und das ist ein Grund zu jubeln und zum Jauchzen und zu großer Freude, wie Jesaja schreibt. In Vers 2 heißt es, dass die Menschen sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Diese Menschen freuen sich, weil sie endlich in Dunkelheit dieses Licht sehen. Sie freuen sich, wie man sich freut, wenn man nach harter Arbeit und nach schwerem Kampf endlich den Lohn erhält, endlich den Sieg erringt. Sie jubeln und jauchzen und freuen sich, denn endlich, endlich, nach tausenden von Jahren, endlich ist da Licht, ein großes Licht in der Dunkelheit. Was ist dieses Licht, was nun leuchtet, was nun Hoffnung bringt? Ab Vers 3 heißt es: Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du, wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft, und jeder Mantel in Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Dieses Licht, es bedeutet Rettung für die Menschen. Rettung aus ihrer Sklaverei der Sünde und des Verderbens. Erlösung von dem Joch ihrer Last. Rettung vor dem kommenden Schrecken und dem ewigen Tod. Denn da ist jemand, der das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter und den Stock ihres Treibers zerbricht. Und der jeden dröhnend einherstampfenden Stiefel und jeden in Blut gewälzten Mantel ins Feuer wirft und verbrennt. Da ist jemand, der sie rettet aus dieser Sklaverei und diesem Elend. Hier ist das große Licht in der Finsternis. Hier ist die große Rettung der Menschen. Es heißt, diese Rettung wird sein wie am Tag Midians. Was heißt das? Was ist der Tag Midians? Nun, Midian war ein Volk und der Erzfeind Israels. Vor über 3000 Jahren fielen die Midianiter immer wieder in das Gebiet von Israel ein und sie verheerten die Ernten, sodass das Israel hungerte und verarmte. Und eines Tages zog Midian mit einer großen Streitmacht von 135.000 Mann gegen Israel herauf und belagerte sie. Und die Lage schien völlig aussichtslos für Israel. Aber Gott rettete sein Volk. Gott rettete Israel. Er wählte einen Führer mit dem Namen Gideon, was übersetzt so viel heißt wie Zerstörer. Und auch Gideon sammelte ein Heer von 32.000 Mann. Und eigentlich hätte dieses Heer Gideons nicht den Hauch einer Chance gegen die gewaltige Streitmacht, diese Übermacht Midians. Aber Gott hat etwas völlig Unerwartetes. In Richter 7, Vers 2 lesen wir, und der Herr sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Diese 32.000 Mann, die Gideon zusammenbekommen hat, das waren zu viele für Gott. Er wollte, dass nachher niemand daran zweifelt, dass Gott es war, der Israel auf wunderbare Weise gerettet hat. Dass niemand nachher sagt, unsere 32.000 Mann, wie kräftig und stark waren die, dass die diese Übermacht besiegt haben. Nein, Gott allein gebührt der Sieg. Er allein schafft Rettung. Und so befahl er Gideon, das Heer zu verkleinern. Immer weiter, bis am Ende nur noch 300 Mann übrig blieben. 300 Israeliten gegen 135.000 Midianiter. Und nicht einmal diese 300 mussten wirklich kämpfen. Sie stellten sich heimlich nachts um das Heerlager der Midianiter auf, mit Hörnern in der Hand und mit leeren Krügen, in denen Fackeln brannten. Und dann zerschlugen sie alle die Krüge und ließen die Fackeln leuchten und sie stießen in die Hörner und alle riefen für den Herrn und für Gideon. Und Gott sorgte dafür, dass die Midianiter aus ihrem Schlaf gerissen, völlig verwirrt waren. Sie hörten das Zerbrechen der Krüge und den Hörnerschall und das Geschrei und sie sahen den Feuerschein. Und wahrscheinlich dachten sie, die Israeliten, sie seien schon überall im Lager und sie gerieten in Panik. Und dann heißt es in Richter 7, Verse 21 und 22, da lief das ganze Heerlager durcheinander und sie schrien laut und flohen. Während nun die 300 Mann in die Hörner stießen, da richtete der Herr das Schwert des einen gegen den anderen, und zwar im ganzen Heerlager, und das Heerlager floh. Gott sorgte dafür, dass die Soldaten Midians sich in ihrer Panik gegenseitig töteten. Das ist der Tag Midians. Und so, wie Gott an diesem Tag Israel auf wunderbare Weise gerettet hat, er allein, so wird er auch die Menschen retten aus ihrer Sklaverei, der Sünde und des Verderbens. Er allein, Gott wird das tun, auf wunderbare Weise, damit sich kein Mensch gegen Gott rühmen kann und sagen kann, meine Hand hat mich gerettet. Gott allein bringt die Rettung. Aber wie tut er das denn? Wie rettet Gott uns denn? In unserem Predigttext heißt es weiter in Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Gott sendet uns einen Retter. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Auf den ersten Blick könnte man meinen, hier wird doch zweimal das Gleiche gesagt. Das ist doch eine Wiederholung. Aber achtet auf die Unterschiede. Ein Kind wird geboren. Dieser Retter von Gott, er kommt als Kind zur Welt. Wie jeder andere Mensch auch, wird er geboren von einer Frau, von seiner Mutter. Aber es heißt auch, ein Sohn ist uns gegeben. Das ist nicht das Gleiche wie das Kind, das geboren wird. Das heißt, die Geburt dieses Kindes ist zugleich das Geben eines Sohnes. Wenn dieser Sohn aber gegeben wird, dann kann er nicht erst mit der Geburt als Kind entstehen. Dann muss es ihn schon vorher gegeben haben. Dann muss er schon vorher ein Sohn gewesen sein, der jetzt gegeben werden kann in der Geburt als Kind. Und wer ist es denn, der einen Sohn gibt, wenn nicht der Vater? Dieser Retter ist kein gewöhnlicher Mensch. Ja, er ist ein Mensch. Er wird ganz normal geboren als Kind. Aber gleichzeitig ist er mehr als ein Mensch. Denn schon vor seiner Geburt als Kind ist er ein Sohn, der von seinem Vater gegeben wird. Und seht ihr, hier steht, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Dieses Kind wird für uns geboren. Das heißt, von seiner Geburt an lebt dieses Kind nicht für sich selbst, es lebt für uns. Sein ganzes Leben, es ist nicht für sich selbst, es ist für uns. Und dieser Sohn, er wird gegeben für uns. Sein Vater gibt seinen Sohn weg, er gibt ihn dahin. Für uns. Er wird gegeben, das heißt, er wird hingegeben. Sein Leben wird hingegeben. Hingegeben in den Tod. Dieses Kind, dieser Sohn, er lebt für uns und er stirbt für uns. Das ist sein Lebenszweck. Deswegen kommt dieses Kind auf die Welt. Deshalb wird er geboren als Kind. Deshalb gibt sein Vater ihn für uns. Damit er für uns lebt und damit er für uns stirbt. Das ist die wunderbare Rettung Gottes. Wer hätte damit gerechnet? Welcher Mensch hätte sich sowas ausdenken können? Das ist die wunderbare Rettung von Gott. Wer ist dieses Kind? Wer ist dieser Sohn, der so etwas tut für uns? Es ist der Gottmensch, Jesus Christus. Der Menschensohn, der als Kind geboren wird von der Jungfrau Maria. Es ist der Sohn Gottes, des Vaters, der ihn gibt, der gegeben wird, so wie es heißt in Johannes 3, Vers 16 und 17. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Gott, der Vater, gibt seinen Sohn, um uns zu retten. Über 700 Jahre vor Christus hat Jesaja verkündigt, dass Gott seinen Sohn geben wird, dass der Sohn Gottes als Mensch in diese Welt geboren werden wird, dass er uns retten wird aus der Sklaverei der Sünde. Und die Geburt dieses Kindes, dieses Retters, dieses Sohnes Gottes, diese Geburt ist es, die wir feiern an Weihnachten. An Weihnachten erinnern wir uns daran und feiern wir, dass uns ein Kind geboren ist, dass uns ein Sohn gegeben ist, der uns rettet aus unseren Sünden und von dem Tod. Ist das auch für dich die Bedeutung von Weihnachten? Oder geht es bei dir um Familie und um Geschenke? Wisst ihr, warum dieses Kind Jesus heißt? Weil Jesus bedeutet, Gott ist die Rettung. Gott selbst hat diesen Namen bestimmt und durch einen Engel verkündigen lassen. In Matthäus 1, Vers 21 lesen wir, und Maria wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Jesus ist der von Gott gesandte Retter, der uns rettet aus der Sklaverei unserer Sünde. Er rettet uns von der Tod, vom Tod und von der Hölle und schenkt uns das ewige Leben im Paradies. Deswegen ist er gekommen. Wie es heißt in Psalm 107, er führt uns heraus aus Dunkel und Finsternis. Er zerreißt unsere Fesseln. Oder wie Jesus selbst von sich sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Er, Jesus, ist das große Licht, von dem Jesaja schreibt zu Beginn. Und das bestätigt Gott selbst noch einmal ausdrücklich in seinem Wort. Denn diese Verse aus Jesaja, die wir gelesen haben, die werden 800 Jahre später von dem Apostel Johannes Matthäus wieder aufgegriffen und auf Jesus gedeutet. In Matthäus 4, Verse 12 bis 16 heißt es von dem Beginn des Predigtdienstes Jesu. Jesus ging weg nach Galiläa. Das ist das, was wir eben gelesen haben, dieses Land jenseits des Meeres. Es heißt auf Hebräisch Galiläa. Er ging weg nach Galiläa. Und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt. Auch davon haben wir gelesen. In dem Gebiet von Sebulon und Naphtali. Genau das haben wir auch gelesen. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist, der sagt, Land Sebulon und Land Naphtali gegen den See hin, jenseits des Norden des Jordan, Galiläa der Nation. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Jesus Christus ist das Licht, das allen aufgeht, die im Todesschatten sitzen. Aber auch wenn hier die Rede ist von Galiläa und von Sebulon und von Naphtali, von Ländern im Bereich des alten Israel, so ist Jesus doch nicht nur gekommen als Licht für das Land der Juden. Er ist gekommen als Licht für die ganze Welt, als Heil für die ganze Erde, wie Gott verheißen hat in Jesaja 49, Vers 6. Ja, er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Christus ist er gekommen und er predigt, er verkündigt das Heil, die Rettung von Sünden für die ganze Welt. Er ist das Licht der Welt. Da wir jetzt wissen, wer dieses Kind, wer dieser Sohn ist, Jesus Christus, der Retter, lasst uns schauen, was wir noch über Jesus erfahren in unseren Versen. Es heißt weiter in Vers 5, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Dieses Kind, das uns geboren wird, Jesus, er ist ein großer Herrscher. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Welche Herrschaft denn? Die Herrschaft. Die Herrschaft über alles. Seine Herrschaft ist nicht begrenzt. Er ist gekommen für die ganze Welt. Er herrscht über die ganze Welt. Dieses Kind, Jesus, er ist der König der Könige und der Herr der Herren, der Alleingewaltige. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und in seinem Namen wird sich jedes Knie beugen, der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen. Alle Menschen, alle Engel, alle Dämonen sogar, die ganze Schöpfung wird sich beugen vor diesem Herrscher und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Dieses Kind ist der Herrscher der Welt, der Himmel, des Himmels und der Erden. Und es heißt weiter in Vers 5, und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber. Starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Diesem Kind, Jesus, dieses Kind trägt einen Ehrennamen. Und achtet darauf, Name steht hier in der Einzahl. Es ist ein Name, der ihm gegeben ist. Aber dieser Name ist so groß und so gewaltig, so herrlich, so unbegreiflich, dass wir kein Wort dafür haben. Und deshalb wird dieser eine Name Jesu mit vier Namen beschrieben. Der erste Teil seines Namens ist wunderbarer Ratgeber. Jesus ist der wunderbare Ratgeber. Das heißt, sein Rat ist unbegreiflich, voller Wunder. Jesaja schreibt über Jesus weiter in Jesaja 11, Vers 2. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Jesus Christus ist die Weisheit von Gott. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Er sagt selbst von sich in Jesaja 55, Verse 8 und 9, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Herr ist ein wunderbarer Ratgeber, voller Weisheit, unbegreiflich, viel zu hoch für uns. Deswegen ruft Paulus über Christus aus in Römer 11, Vers 33, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Aber Jesus ist nicht nur ein wunderbarer Ratgeber, voller Weisheit. Luther übersetzt diesen Namen mit Wunderrat. Jesus ist nicht nur selbst der wunderbare Ratgeber, er ist auch selbst der wunderbare Ratschluss, der Wunderrat Gottes. Denn er ist die wundervolle Lösung für all unsere Sorgen. Er ist die wundersame Rettung aus all unserer Not. Kein Mensch hätte sich so einen Wunderrat ausdenken können, dass der Sohn Gottes Mensch wird, um zu sterben für Sünder. Jesus Christus ist die wunderbare Rettung, der Wunderrat. Sein Wort, jedes Wort aus seinem Munde, ist Wahrheit und Weisheit. Und wer seinem Rat folgt, wird niemals in die Irre gehen. Sein Name ist wunderbarer Ratgeber. Der zweite Teil seines Namens ist starker Gott. Jesus ist der starke Gott. Das ist vielleicht das, was uns am meisten verwundert. Dieses Kind, das uns gegeben wird, ist der starke Gott. Er ist nicht Gott der Vater, aber er teilt sein göttliches Wesen. Er ist Yahweh Zebaoth, der Herr der Heerscharen, der Herr stark und mächtig. Er ist der Herr, dem alle Engel Anbetung bringen, wie es heißt in einer Vision Jesajas. In Jesaja 6, Verse 1 und 3, da sah ich den Herrn, Jesus ist hier gemeint, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim, die wir heute Morgen gehört haben, heilige, brennende Engel, Seraphim standen über ihm. Jeder von ihm hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien bedeckte er seine Füße und mit zweien flog er und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Er ist der starke, der herrliche Gott, den nicht mal die brennenden Seraphim ansehen können, wo sie dann ihre Gesichter bedecken können und rufen müssen Tag und Nacht, heilig, heilig, heilig. Ihm gebührt ewige Anbetung, nicht nur von den Engeln, sondern von jeder Kreatur. Ihm gebührt, wie wir lesen in der Offenbarung, der Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Christus ist nicht nur der wunderbare Ratgeber, er ist auch der starke Gott, der seinen Ratschluss, der seinen Rat immer zustande bringt. Er hat nicht nur hohe Gedanken, er hat auch die Macht, sie in die Tat umzusetzen. Und alle Kreaturen müssen ihm gehorchen. Niemand kann ihn daran hindern, seinen Willen zu tun, was er will. Wie es heißt in Daniel 4, Vers 32, und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet. Und nach seinem Willen verfährt er mit dem Heer des Himmels und den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Wie wir gelesen haben im Psalm, wenn Jesus spricht, dann geschieht es. Wenn er gebietet, dann steht es da. Sein Name ist starker Gott. Der dritte Teil seines Namens ist Vater der Ewigkeit. Auch das ein Name, der uns vielleicht erstmal erstaunt. Jesus ist der Vater der Ewigkeit. Das heißt, er ist selbst ewig. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Der Apostel Johannes schreibt in Johannes 1, ab Vers 1, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Und in Vers 14 schreibt Johannes dann weiter, was dieses Wort denn ist. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wenn Johannes hier über das Wort spricht, dann spricht er über Jesus, das fleischgewordene Wort Gottes, der eingeborene Sohn des Vaters, der Mensch wurde und auf dieser Erde unter uns wohnte. Johannes schreibt, dass dieses Wort, dass Jesus im Anfang war. Im Anfang, als alles geschaffen wurde, da war das Wort schon. Es heißt nicht, er wurde im Anfang, er war schon im Anfang. Das heißt, er hat selbst keinen Anfang, denn im Anfang war er schon da. Er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann schreibt Johannes weiter in Johannes 1, Vers 3, alles wurde durch dasselbe, durch das Wort. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Jesus ist nicht nur ewig, er ist auch der Schöpfer von allem. Alles wurde durch ihn und ohne ihn wurde auch nicht eines, das geworden ist. Alles, die ganze Schöpfung, gemacht durch Christus. Er ist der Schöpfer, er ist der ewige Vater aller Menschen und aller Kreaturen. Er ist es, der allem Leben gibt. Und er ist es auch, der das ewige Leben gibt. Er ist der Urheber, der Vater des ewigen Lebens für alle, die an ihn glauben. Sein Name ist Vater der Ewigkeit. Und der vierte und letzte Teil seines Namens ist Fürst des Friedens. Jesus ist ein Fürst, der Fürst des Friedens. Schon vor Jesu Geburt wurde über ihn geweissagt, in Lukas 1, Verse 77 bis 79, dass Jesus das Heil bringt, die Vergebung der Sünden, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Christus kommt, er kommt als das Licht, das uns leuchtet, er kommt als Retter. Wozu? Um unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Aber es geht hier nicht in erster Linie um politischen Frieden. Es geht hier nicht um die Abwesenheit von Bedrohung und von Krieg. Der Friede, den Jesus gibt, ist ein Friede, den die Welt nicht kennt. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 27, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Jesus gibt Frieden, den die Welt nicht geben kann. Worin besteht dieser Friede? Es ist der Friede mit Gott. Jeder Mensch, wie wir schon gehört haben, häuft sich durch seine Sünden selbst Zorn an für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Aber Jesus hat uns mit Gott versöhnt. Er hat den Zorn Gottes gestillt. Wie Paulus schreibt in Kolosser 1, Vers 20, dass Christus alles mit Gott versöhnt hat, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Als Jesus, der Sohn, der gegeben wurde, um für uns zu sterben. Als er starb, für uns, am Kreuz, da hat er unsere Sünden auf sich genommen. Er hat unsere Sünden getragen, unsere Strafe, der Zorn Gottes über unsere Sünden. Sie lag auf ihm. Zu unserem Frieden und durch seine Striemen, durch seine Wunden hat er uns heil gebracht. Das ist, wie Gott Rettung bringt, indem er seinen Sohn gibt, der unsere Sünden trägt, der uns diese Last, dieses Joch der Sünden abnimmt und es auf seine Schultern legt und den Tod erleidet, den Lohn der Sünde und die Strafe und den Zorn trägt für uns. Durch sein Opfer hat Jesus uns mit Gott versöhnt, hat uns die Vergebung unserer Sünden bewirkt. Er hat Frieden gemacht zwischen Gott und allen, die an ihn glauben. Alle, die an ihn glauben, tragen nicht mehr das Joch der Last ihrer Sünde. Es ist hinweggenommen. Jesus hat es getragen, ein für allemal. Paulus sagt in Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind, aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Christus schafft Frieden mit Gott, Vergebung der Sünden für alle, die an ihn glauben und gerechtfertigt sind aus Glauben. Aber er schafft nicht nur Frieden mit Gott. Nein, Jesus wird tatsächlich wiederkommen und er wird ein ewiges Friedensreich aufrichten, von dem es heißt in Offenbarung 21, Vers 4, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und so lesen wir auch hier weiter in unserem Text, in Vers 6, groß ist die Herrschaft. Und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids. Das ist der Thron, auf dem Jesus sitzt, der Thron Davids. Und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen wird dies tun. Jesus richtet sein ewiges Friedensreich auf, in dem es keine Ungerechtigkeit mehr gibt, keine Sünde mehr, kein Tod, sondern in Ewigkeit Recht und Gerechtigkeit und Frieden. Und dass dieses Friedensreich kommt, ist vollkommen gewiss, denn Jesus, der starke Gott, der alles tun kann, was er will, er hat einen Eifer dafür und er wird dies tun. Sein Name ist Fürst des Friedens. Und dieser Jesus, der Sohn Gottes, der große Herrscher, der wunderbare Ratgeber, der starke Gott, der Vater der Ewigkeit, der Fürst des Friedens, er ist Mensch geworden. Können wir überhaupt begreifen, was das bedeutet? Seine Menschwerdung feiern wir an Weihnachten, aber begreifen wir überhaupt, was das heißt? Der Schöpfer Himmels und der Erden, der von Ewigkeit war, der alles gemacht hat, was ist, den die ganze Welt nicht fassen kann. Er wird Mensch. Und er wird kein großer Mensch. Er kommt nicht als ein natürlicher König in Reichtum und Pracht. Nein, wir haben gelesen, er kommt als ein Kind, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Schon bei seiner Geburt gab es keinen Platz für ihn, nicht mal in der Herberge. Wie sehr hat sich Jesus, dieser starke Gott, der Vater der Ewigkeit, wie sehr hat er sich erniedrigt für uns. Er ist wahrlich gekommen für uns. Paulus schreibt in Philipper 2, Verse 6 bis 8, dass Jesus in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Jesus ist Gott, er ist Gott gleich. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt, Sklavengestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. An Weihnachten feiern wir, dass der große, allmächtige, heilige Gott sich unvorstellbar erniedrigt hat für dich, für uns, dass er gekommen ist als kleines, armes Kind, dass er gelebt hat für uns, dass er gestorben ist, einen furchtbaren Tod am Kreuz. Jesus, der Sohn Gottes, wurde uns vor über 2000 Jahren geboren als Kind, gegeben als Sohn von Gott, dem Vater. Er ist der große Herrscher, der wunderbare Ratgeber, der starke Gott, der Vater der Ewigkeit, der Fürst des Friedens. Er ist das Licht, das leuchtet in der Finsternis. Er ist der einzige Retter. Er hat sich selbst erniedrigt und ist Mensch geworden und ist am Kreuz gestorben, um uns zu retten von unserer Sündenlast und aus der Sklaverei und der Finsternis unserer Sünden. Und er kann auch das Joch deiner Last, den Stab auf deiner Schulter und den Stock deines Sklaventreibers zerbrechen. Er kann auch dich retten vor dem Tod in der Hölle und dir ewiges Leben geben. Die Frage ist dieser Jesus dein Licht in der Finsternis? Ist er dein Retter? Es heißt, ein Kind ist uns gegeben, ein Sohn ist uns gegeben. Die Frage ist dieses Kind auch dir persönlich geboren? Ist dieser Sohn auch dir persönlich gegeben? Was musst du tun, damit Jesus auch dich rettet aus der Nacht deiner Sünde? Und vor dem ewigen Tod in Johannes 3, Vers 16 bis 19 lesen wir, wie wir schon gehört haben, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Gehörst du zu diesen Menschen? Das Licht der Welt kommt, aber du liebst die Finsternis mehr als das Licht? Liebst deine Sünden, deine bösen Werke mehr als das Licht? Ich frage dich, liebst du das Licht? Liebst du Jesus? Glaubst du an ihn? Kommst du zu ihm? Oder liebst du deine Sünden, die Finsternis mehr als ihn? In Johannes 1 heißt es weiter über Jesus: In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommt, jeden Menschen erleuchtet. Er, Jesus, war in der Welt, und die Welt wurde durch ihn, und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Gehörst du zu diesen Menschen? Er kommt, dein Schöpfer, der dein Herz gebildet hat. Er kommt in sein Eigentum. Du bist sein Eigentum, und du nimmst ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Gehörst du zu denen? Nimmst du Jesus auf oder weißt du ihn von dir? Glaubst du an den Namen Jesus? Ist Jesus dein wunderbarer Ratgeber? Kennst du seinen Rat überhaupt? Kennst du sein Wort? Und kommst du zu seinem Wort mit allen deinen Fragen? Kommst du zu seinem Wort, wenn du wichtige Entscheidungen treffen musst? Lernst du von ihm? Gehorchst du ihm? Tust du, was er sagt in seinem Wort? Kannst du sagen mit Psalm 119, eine Leuchte für mein Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Glaubst du Gottes Wort, glaubst du die Bibel und tust du, was sie sagt? Ist Jesus dein wunderbarer Ratgeber? Glaubst du an seinen Namen? Ist Jesus dein starker Gott? Gehört ihm alle deine Anbetung, ihm allein, nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag deines Lebens? Vertraust du auf seine Stärke und seine Allmacht? Suchst du jeden Tag im Gebet seine Hilfe, dass er dich retten möge aus aller Sünden, aus den Versuchungen und aus aller Not? Bist du mutig im Glauben, mutig im Leben, weil du weißt, dass er mächtig ist, alle deine Feinde zu vertreiben, so wie am Tag Midians, und sogar den Satan selbst unter deine Füße zu zertreten? Ist Jesus dein starker Gott, auf den du vertraust, den du anbetest? Ist Jesus dein Vater der Ewigkeit? Erkennst du an, glaubst du, dass er dein Schöpfer ist, der dich gemacht hat, der dir dein Herz gebildet hat? Glaubst du, dass er es ist, der allein dir ewiges Leben geben kann? Hat er dir ewiges Leben gegeben? Und ehrst du ihn als den, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, als deinen Schöpfer und Vater? Und lebst du für ihn, für den, der dir beides, das natürliche Leben und das ewige Leben geschenkt hat? Ist Christus dein Vater der Ewigkeit? Und ist Jesus dein Fürst des Friedens? Ist Jesus dein Friede? Hat er Frieden gemacht zwischen Gott und dir persönlich? Hat er deine Sünden ans Kreuz getragen? Hat er dein Joch der Last abgenommen? Lag deine Strafe auf ihm? Hast du ihm in ihm die Vergebung deiner Sünden? Hast du den Frieden, den die Welt nicht kennt? Rettet Christus dich vor dem kommenden Zorn? Und freust du dich auf seine Wiederkunft, wenn er ewig regieren wird als Fürst des Friedens? Glaubst du an seinen Namen? Ist Jesus dein wunderbarer Ratgeber, dein starker Gott, dein Vater der Ewigkeit, dein Fürst des Friedens? Glaubst du daran nicht nur mit deinen Worten, sagen kann das jeder, sondern bezeugst du es mit deinem Leben? Ist dein Leben der Beweis dafür, dass Christus all dies für dich ist, dass du wirklich glaubst an seinen Namen, indem du kommst zu ihm als wunderbaren Ratgeber und lernst von seinem Wort, indem du kommst zu ihm als dein starker Gott, dem du ganz vertraust, dem du alle Anbetung bringst, indem du kommst zu ihm als deinem Vater der Ewigkeit, deinem Schöpfer, für den du lebst, denn er hat dir das Leben gegeben. Kommst du zu ihm als den Fürst des Friedens, als deinen einzigen Versöhner, deinen einzigen Mittler zwischen Gott und dir, als deinen einzigen Retter? Zeigt sich das in deinem Leben? Wenn das nicht so ist, wenn du nicht glaubst an den Namen Gottes, an den Namen Jesu, dann gibt es für dich kein Licht, dann gibt es für dich keine Hoffnung. In Johannes 12, Verse 46 und 48 lesen wir, wie Jesus selbst sagt: Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht befolgt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Du hast jetzt sein Wort gehört. Du hast dieses Wort gehört und nun hast du die Wahl. Entscheide dich, nimmst du es an oder nicht? Wenn du es annimmst, dann hast du ewiges Leben. Aber wenn du es verwirfst, dann wird Christus wiederkommen. Und diesmal nicht, um zu retten, diesmal, um zu richten die Lebenden und die Toten. Und dann bist du bereits gerichtet, denn du hast sein Wort nicht geglaubt. Du hast nicht an seinen Namen geglaubt. Du hast den einzigen Retter, den Gott gesandt hat, verworfen. Dann bleibt dir keine Rettung mehr. Wenn du an Jesus glaubst, dann wird er dich mit Sicherheit retten aus der Finsternis. Denn es steht geschrieben in Joel 3, Vers 5, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Willst du Rettung, dann komm zu ihm, dann glaube an ihn, dann ruf ihn an und jeder, auch du, der ihn anruft, wird gerettet werden. Aber wenn du Jesus, den einzigen Retter, verwirfst und seine Worte nicht annimmst, dann gibt es für dich keine Rettung mehr aus der Finsternis. Dann bleibst du in Dunkel und Finsternis. Dann bleibst du in der Sklaverei deiner Sünde. Dann bleibt das Joch der Last auf dir. Dann wirst du am letzten Tag gerichtet werden, eben durch diesen Jesus, durch diesen einzigen Retter, er wird dich richten. Und du wirst den Lohn deiner Sünde empfangen, den ewigen Tod in der Hölle. Denn Jesus sagt in Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wenn Jesus nicht dein Retter ist, dann hast du keinen Grund, dich an Weihnachten zu freuen. Du hast keinen Grund zu jubeln und zu jauchzen. Du hast keinen Grund, Weihnachten zu feiern. Denn dann ist Weihnachten für dich nicht das Fest der Hoffnung, der Rettung, des Lichtes. Dann ist Weihnachten für dich nur das Fest deiner eigenen Verurteilung, deiner eigenen Verdammnis. Denn wenn du nicht glaubst an Christus, dann ist es seine Ankunft als Retter, und auf die du nicht glaubst, die dich verdammt. Erkenne doch, wenn du das hörst, erkenne doch, dass du im Dunkel und in der Finsternis deiner Sünden lebst. Weise das nicht von dir, verleugne das nicht, mach nicht Gott zum Lügner. Er kennt dein Herz, er weiß, was er hier schreibt. Sei ehrlich, beurteile dich selbst, erkenne, dass du in Finsternis deiner Sünden bist. Erkenne, dass du einen Retter brauchst. Dass diese Rettung nicht von dir selbst kommt, sondern wie am Tag Midians allein von Gott. Erkenne, dass dieser einzige Retter Jesus Christus ist. Das Kind, das uns geboren ist. Der Sohn, der uns gegeben ist vom Vater. Der große Herrscher, der wunderbare Ratgeber, der starke Gott, der Vater der Ewigkeit, der Fürst des Friedens, das Licht. Das große Licht dieser Welt. Öffne deine Augen und sieh, dass dies die Wahrheit ist. Sieh das Licht der Welt in Christus. Glaube an Jesus. Bekehre dich von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit du Vergebung der Sünden empfängst. Er allein kann dich retten aus der Macht der Finsternis. Sein Blut allein kann dich reinigen von jeder Sünde. Nur in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Und so bitte ich dich an Christi Statt, für Christus bitte ich dich, lass dich versöhnen mit Gott durch Jesus, durch den Glauben an ihn. Glaube an das Licht der Welt. Glaube an Jesus. Lass ihn das Kind sein, das auch für dich geboren ist. Der Sohn, der auch für dich gegeben ist. Und wenn das so ist, wenn du das tust, dann hast du wahrlich, wahrlich Grund, mit Jubel und Jauchzen und großer Freude Weihnachten zu feiern. Und wenn du schon ein Christ bist, wenn du gekommen bist im Glauben zu Jesus, wenn dieses Kind, wenn du sagen kannst, ja, dieses Kind ist mir geboren, dieser Sohn ist mir gegeben, dann preise Gott dafür, dann freue dich mit großer Freude, jubel und jauchze über die Rettung, die Gott dir gebracht hat, jubel über seine Barmherzigkeit, jubel über deinen Retter Gott, der dich gerettet hat aus der Macht der Finsternis, der dir dieses Joch deiner Last abgenommen hat und es ans Kreuz getragen hat, der dich versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und dann lebe entsprechend. Lebe ein Leben, das zeigt, das sichtbar macht, das beweist, dass du wirklich an den Namen Jesu glaubst, dass er wirklich dein wunderbarer Ratgeber, dein starker Gott, dein Vater der Ewigkeit, dein Fürst des Friedens und dein großer Herr und Herrscher ist. Lebe ein heiliges Leben für Christus, denn er hat dir das Leben geschenkt, das natürliche Leben und das ewige Leben. Lebe so, wie es ihm wohlgefällt, und habe nichts mehr zu schaffen mit der Finsternis, nichts mehr zu schaffen mit den alten Sünden, aus denen du doch gerettet bist. Du bist nicht mehr in der Sklaverei der Sünde. Du kannst heilig leben. Tu's doch, wie Paulus schreibt in Epheser 5. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Gott, Jesus, hat dich nicht gerettet aus der Sklaverei der Sünde, damit du weiter in der Sünde lebst. Komm heraus aus der Finsternis und lebe im Licht. Tue, was dein Herr, dein Gott dir sagt. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Matthäus 5, ihr seid das Licht der Welt. Ja, Jesus ist das Licht der Welt. Aber er hat auch uns zum Licht der Welt gemacht. Er sagt zu uns, ihr seid das Licht der Welt. Jesus hat begonnen und hat gepredigt. Jesus selbst tut dies nicht mehr. Jesus ist nicht mehr Mensch auf dieser Erde. Jetzt sind wir das Licht der Welt. Jetzt müssen wir predigen, müssen ihn verkündigen, das Heil in ihm. Ihr seid das Licht der Welt. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Lasst uns ein Licht sein für diese Welt, indem wir gute Werke tun, indem die Menschen erkennen, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind und nicht mehr böse Werke tun müssen, sondern dass wir befreit sind, um gute Werke zu tun. Und verkündige dem Volk, das im Dunkel lebt. Verkündige doch diesem Volk, das in so einem Dunkel lebt. Verkündige denen, die im Land der Finsternis wohnen. Verkündige doch den Menschen, die hier in diesem Land der Finsternis wohnen. Verkündige ihnen das Licht der Welt. Verkündige ihnen, dass Jesus gekommen ist als Retter, um sie zu retten aus ihrer Finsternis. In 1. Petrus 2, Vers 9 heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Er hat uns gerettet aus der Finsternis und uns zu all dem gemacht. Wozu? Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Bist du im Licht, bist du gerettet aus der Finsternis, dann ist es deine Aufgabe, im Licht zu leben, gute Werke zu tun und Christus zu verkündigen, damit er von allen Menschen geehrt wird. Und so wollen wir Weihnachten feiern. Mit Jubel und Jauchzen und großer Freude über Jesus Christus, das Licht der Welt, das Kind, das uns geboren ist, den Sohn, der uns gegeben hat, unseren Retter. Und wir schauen nicht nur zurück, sondern wir schauen auch nach vorne. Wir schauen auf den Tag, an dem Jesus wiederkommen wird. Denn an diesem Tag wird er nicht mehr nur ein großes Licht in der Finsternis sein. Seht ihr, wenn es heißt, ein Licht in der Finsternis, dann heißt es, dass da immer noch Finsternis ist. Aber an dem Tag, an dem er kommt, wird er die Finsternis vollkommen beseitigen. Er wird all die Ungerechtigkeit, all die Sünde, den Satan und alle, die ihm gefolgt sind, alle die Gottlosen, die das Böse getan haben, er wird sie beseitigen und er selbst wird nicht mehr nur ein Licht sein in der Finsternis. Er wird leuchten über alles in seiner Herrlichkeit, wie es heißt in Offenbarung 22, Vers 5. Und Nacht wird nicht mehr sein, keine Dunkelheit mehr, keine Finsternis mehr. Und Nacht wird nicht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne,
Denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist unser Ziel, dass Christus wiederkommt als Fürst des Friedens und nicht mehr nur als großes Licht in der Finsternis, sondern als alles überstrahlendes Licht, als das einzige Licht, als die große Herrlichkeit. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der seinen einzigen Sohn gegeben hat für uns. Und gepriesen sei sein Sohn, unser Herr und Gott, Jesus Christus, der uns rettet von unserer Sünde und dem kommenden Zorn. Ihm sei wahrlich der Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Unser geliebter Herr Jesus Christus. Herr, wir können nicht begreifen, was du getan hast. Wir können nicht begreifen, was es heißt, dass der ewige, allmächtige Schöpfer Himmels und der Erden sich so sehr erniedrigt hat, dass er selbst Sklavengestalt annahm, dass er geboren wurde als Kind, ärmlich in einer Krippe, dass der Vater selbst seinen geliebten, einzigen Sohn hingegeben hat, für Sünder, die doch all ihre Finsternis selbst verursacht haben, selbst verschuldet haben. Und wo es gerecht wäre, sie den Lohn ihrer Sünde empfangen zu lassen, es gerecht gewesen wäre, uns einfach zu belassen in der Finsternis unserer Sünden, um uns zu richten am Tag des Gerichts. Aber Herr, du hast deinen Sohn gesandt, nicht damit er uns richte, sondern uns rettet. Herr Jesus, wir preisen dich. All die von uns, die bezeugen können, ja, wir glauben an den Namen dieses einzigen Retters. Wir preisen dich für die Rettung, die wir haben in dir. Wir preisen dich, dass du das Joch unserer Last und den Stab auf unserer Schulter und den Stock unseres Treibers zerbrochen hast. Du allein. Dass du unsere Fesseln zerrissen hast, uns hinausgeführt hast aus der Sklaverei der Sünde, der Finsternis und des Verderbens, uns gerettet hast vor dem Lohn unserer Sünde, dem ewigen Tod und dem Zorn Gottes und uns versetzt hast in dein Reich, dass wir nun Frieden haben mit Gott, dass wir nun Kinder des Lichtes sind und wir flehen, dass du selbst dafür sorgst, dass wir auch leben als Kinder des Lichtes. Dass wir nicht mehr die Werke der Finsternis tun, sondern alle Sünde ablegen und leben als Kinder des Lichts, indem wir gehorsam sind, indem wir hören auf das, was du sagst, unser wunderbarer Ratgeber, und tun, was du gebietest, indem wir dich anbeten als unseren starken Gott und auf dich allein vertrauen, indem wir dir alle Ehre geben als unserem Vater der Ewigkeit, unserem Schöpfer, und für dich leben, der du uns das Leben geschenkt hast, das Natürliche und das Ewige. Und indem wir leben als Kinder des Friedens, die wahrlich versöhnt sind mit Gott, die keine Last mehr tragen, sondern die nun befreit sind, um die Rettung zu verkündigen. Herr, lass uns so leben, dass wir wahrlich wandeln im Licht dieser Welt, dass wir wandeln in dir. Herr, und wir beten für all die, die nicht gerettet sind. Herr, vielleicht würden sie selbst sagen, dass sie Christen sind, aber wir wissen, dass es nicht darum geht, was man sagt. Herr, wir wissen, wir haben gehört, nur wer glaubt an deinen Namen, nur wer dir gehorcht, der hat das ewige Leben. Aber wer dein Wort verwirft, der ist schon gerichtet und geht in die Finsternis, in die äußere Finsternis, die noch viel finsterer sein wird als die Finsternis hier. Herr, wir flehen, dass du, Jesus Christus, heute aufleuchtest in den Herzen dieser Menschen, dass sie erkennen mögen, dass du der Retter bist, und dass sie einen Retter brauchen, dass sie erkennen, dass sie wahrlich in Dunkel und Finsternis sind, dass sie Sünder sind, die keine Gerechtigkeit haben vor Gott, ja, dass auch ihre guten Werke vor dir nur sind wie ein kotbeschmiertes Kleid und dass sie den einzigen Retter brauchen, Christus, dass sie kommen zu dir, dass sie glauben an dich, dass sie das nicht nur sagen, sondern dass sie es zeigen in ihrem Leben, dass du auch sie rettest aus aller Dunkelheit. Und wir flehen, Herr, dass du bald wiederkommst, dass du bald der Dunkelheit und Finsternis auf dieser Erde ein für alle Mal ein Ende machst, dass es keine Ungerechtigkeit mehr gibt, sondern dass du alle Sünden strafst und dass du Gerechtigkeit schaffst, dass du dein Friedensreich, dein ewiges Reich aufrichtest, indem du, dass du stützt durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Wir wissen, dass es geschieht, denn der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Herr Jesus, komme bald und erleuchte alles mit deiner Herrlichkeit. Gepriesen seist du, der du gekommen bist vor 2000 Jahren als das Licht der Welt, als dieses Kind in der Krippe, als der Sohn des allmächtigen Gottes. Dich wollen wir loben und preisen. Dir gebührt alle Ehre. Wir wollen uns freuen mit großer Freude und jauchzen und jubeln über dich, unseren Retter. Amen. Amen. Lass uns nun noch gemeinsam das Lied Nummer 100 singen. Lied Nummer 100. Unser Heiland ist nun da.
Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.